Um diese Zeit ging König Herodes gegen Mitglieder der Gemeinde vor und ließ sie misshandeln. Jakobus, den Bruder von Johannes, ließ er enthaupten. Als er merkte, dass das den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah während des Festes der ungesäuerten Brote. Er ließ ihn ins Gefängnis schaffen und von 4 Gruppen zu je 4 Soldaten bewachen. Nach dem Passafest wollte er ihn vor dem Volk aburteilen. Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung schlief Petrus zwischen 2 Soldaten. Er war an jeden mit einer Kette gefesselt, während 2 andere vor der Tür seiner Zelle Wache hielten. Plötzlich stand ein Engel des Herrn vor ihm und ein helles Licht erfüllte die Zelle. Er stieß Petrus in die Seite, um ihn zu wecken. »Steh schnell auf«, sagte er. Sofort fielen ihm die Ketten von den Handgelenken ab. »Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an«, befahl der Engel. Petrus tat es. Dann sagte der Engel, »Wirf den Mantel über und komm«, und Petrus folgte ihm hinaus. Doch er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was er mit dem Engel erlebte. Er meinte zu träumen. Sie gingen an der 1. Wache vorbei, dann an der 2. und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führte. Das öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse hinunter. Da verschwand der Engel neben ihm plötzlich. Jetzt kam Petrus zu sich. »Nun weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel geschickt hat«, sagte er. »Er hat mich vor Herodes gerettet und vor dem, was die Juden sich erhofften.« Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Dort waren viele zusammengekommen, um zu beten. Als Petrus an die Tür im Hofeingang klopfte, kam eine Dienerin und wollte nachsehen, wer das wäre. Sie hieß Rode. Als sie die Stimme des Petrus erkannte, lief sie gleich ins Haus und rief, »Es ist Petrus, Petrus steht vor der Tür.« Vor lauter Freude hatte sie vergessen, das Tor zu öffnen. »Du bist wohl nicht ganz bei Verstand«, sagten sie zu ihr. Doch sie behauptete steif und fest, dass es Petrus sei. Da meinten sie, »Dann ist es ein Engel.« Aber Petrus klopfte unaufhörlich weiter, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie vor Staunen außer sich. Doch er brachte sie mit einer Handbewegung zum Schweigen und erzählte ihnen dann, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt hatte. »Berichtet das auch Jakobus und den Brüdern«, bat er sie. Dann ging er hinaus und verließ die Stadt. Als es Tag wurde, gerieten die Soldaten in große Bestürzung. Keiner wusste, was mit Petrus geschehen war. Und als Herodes ihn holen lassen wollte, war er nirgends zu finden. Da verhörte er die Wachen und befahl, sie abzuführen. Anschließend begab er sich von Judäa wieder in seine Residenzstadt Caesarea. Damals lag Herodes im Streit mit den Bewohnern von Tyrus und Sidon. Nun schickten sie gemeinsam eine Abordnung zu ihm, nachdem es ihnen gelungen war, Blastus, den königlichen Palastverwalter, als Fürsprecher zu gewinnen. So baten sie um Frieden, weil ihr Gebiet von den Lebensmittellieferungen des königlichen Landes abhängig war. An einem bestimmten Tag sollte die Beilegung des Streites verkündet werden. Herodes legte ein königliches Prachtgewand an und nahm auf der Tribüne des Theaters Platz. Dann hielt er eine feierliche Ansprache. Das versammelte Volk aber schrie begeistert, »So spricht ein Gott und nicht ein Mensch!« In diesem Augenblick schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er sich als Gott verehren ließ. Und von Würmern zerfressen veränderte er. Immer mehr Menschen hörten das Wort Gottes und kamen zum Glauben. Nachdem Barnabas und Saulus ihre Aufgabe in Jerusalem erfüllt hatten, kehrten sie in Begleitung von Johannes Markus nach Antiochia zurück.
Danke, Renate. Schöner Text, oder? Wir gehen weiter in der Apostelgeschichte und mit dem heutigen Abschnitt endet wieder ein Block der Apostelgeschichte. Und dann starten wir erst mit der Adventreihe, wie der Thomas schon gesagt hat, obwohl der Text passt irgendwie auch zum ersten Advent. Er macht hoch die Tür, haben wir zu Beginn gesungen, und es gehen hier ein paar Türen auf in dem Text. Und ums Thema Licht geht es auch, aber das werden wir uns noch ein bisschen anschauen. Interessant ist, wenn es spannend wird, oder? Oder denkst du immer das Gleiche? Es könnte doch ein bisschen Abwechslung sein, immer das Gleiche, es wird schon langweilig. Bist du eher einer, der Überraschungen liebt? Ist es nicht so, dass wir heute immer sensationellere Nachrichten brauchen, um irgendwie vom Hocker gerissen zu werden? Geht es auch uns im Leben als Christen so, dass wir immer ein bisschen mehr brauchen? Ja, so dieses gewisse Etwas. Ja? Und wenn so der Alltag einkehrt, dann kommt der Trott, dann wird es langweilig. Oder sagst du, ich erlebe eigentlich nichts oder nur wenig mit Jesus. Wie kann sich das ändern? Und wenn man es mit dem lebendigen Gott zu tun hat, dann wird es nicht langweilig. Wenn man ernsthaft eine Beziehung mit Jesus pflegt, dann wird es nicht langweilig. Und dann ist es aus mit Langeweile, dann gibt es Überraschungen. Ja? Weil er hat immer was parat. Und die Christen zur Zeit der Apostelgeschichte hätten wahrscheinlich gerne ein bisschen Langeweile gehabt hin und wieder, aber bei denen ist es richtig rund gegangen. Ja? Wir haben gesehen, das Wort läuft ja, von den Juden mittlerweile auch eben zu den Heiden. Und es gibt wieder Action. Ja, es gibt wieder Action. Und wir lesen in dem Text, in dem es um überraschende Wendungen geht, zu Beginn von dem König Herodes. Ja, wir haben in der Bibel schon von einigen König Herodes gehört, und zwar eben im Lukas-Evangelium. Und Lukas, der Autor der Apostelgeschichte, legt hier viel Wert auf Exaktheit. Er schreibt sehr genau und auch diesen historischen Zusammenhang zu erwähnen, ist ihm ganz, ganz wichtig. Dafür schreibt er eben von König Herodes. Und zu Beginn hat dieser König Herodes den Apostel Jakobus ermorden lassen, den Bruder von Johannes. Das wird da mit einem Satz knackig und kurz erwähnt. So tragisch das ist. Und der Herodes ist der Herodes Agrippa der Erste. Er stammt eigentlich aus einer brutalen Familie. Ja. Sein Großvater, König Herodes der Große, war verantwortlich für den Kindermord in Bethlehem, den wir in Matthäus 2 lesen. Und sein Onkel hatte Johannes den Täufer enthaupten lassen. Das ist der, der eben dann auch zur Zeit Jesu regiert hat. Und der Herodes Agrippa hier hat eben Jakobus töten lassen. Und in dieser Familie wird eigentlich Gottlosigkeit gelebt und von Generation zu Generation weitergegeben. Solche Familien gibt es. Aber was hat jetzt diesen Herodes Agrippa gegen dieses scharfe Vorgehen gegen die ersten Christen sozusagen veranlasst? Ganz einfach, er wollte sich bei den Juden beliebt machen. Die Christen waren so eine kleine Sekte, sozusagen eine kleine Gruppierung, die irgendwie noch nicht etabliert waren, die irgendwie Wirbel hineingebracht haben in die Gesellschaft damals. Und der Herodes hat sich gedacht, das müssen wir irgendwie doch ein bisschen wieder in gerechte Bahnen rücken und wollte sich bei den Juden beliebt machen und um seinen Königsthron in Juda sozusagen zu festigen, hat er gedacht, er muss ein bisschen so als Beschützer der jüdischen Religion auftreten und hat gesagt, okay, jetzt müssen wir mal einen dieser führenden Apostel da beseitigen. Und das hat er getan, um auch seine Interessen zu verfolgen. Und wenn man das eben auch ein bisschen verstehen, verstehen wir auch Jesus, der gesagt hat, wir sollen, oder die Jünger sollen sich hüten vor dem Sauerteig des Herodes, ja, vor dem, dieser Familie eigentlich, ja, dieser Familie des Herodes. Und dieser Herodes, Agrippa, hat den Jakobus jetzt ermorden lassen und jetzt denkt er, jetzt machen wir so weiter. Der nächste, der dran ist, ist der Petrus. Der war auch einer der Führenden, ja, einer der Gemeindeleiter sozusagen. Und der lässt Petrus ins Gefängnis werfen. Und den Petrus hat er nicht so schnell ermorden können, denn Petrus hatte, menschlich gesehen, Glück. Warum? Es war gerade Passa. Und wie wir zur Zeit Jesu wissen, genau zu Passa darf keine Exekution durchgeführt werden. Ja, Jesus ist auch erst kurz nach dem Passafest gekreuzigt geworden. Und dem Petrus ist jetzt auch genau diese Situation zugute gekommen. Ja, er ist ins Gefängnis, die Exekution steht bevor, ja, aber es war Passa. Und dann, wenn er den da umbringen hätte lassen, da hätte er alle Juden gegen sich aufgebracht. Und das hat er nicht gemacht. Das heißt, zu diesem Fest darf kein Todesurteil erlassen werden. Ja, und der Petrus ist jetzt im Gefängnis. Und im Vers 5 lesen wir: Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, streng bewacht, das heißt, 4 Trupps zu je 4 Personen. Also 16 Wachen bewachen, dass der Petrus da im Gefängnis ist. 16 Personen passen auf eine Person auf. Das ist schon nicht ohne, oder? Während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Ja, das heißt, während er im Gefängnis ist, betet die Gemeinde inständig für ihn zu Gott. Und in Vers 6 lesen wir, dass in der Nacht vor der von Herodes geplanten Verurteilung, ja, wo eigentlich dann die Exekution bevorstand von Petrus, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten. Ja, da sind viele Soldaten drin, ja, in dem Raum, die bewachen. Und wahrscheinlich ein gewisser Teil muss immer wach sein, die anderen Soldaten können schlafen und Petrus hat da auch geschlafen. Und das ist schon mal ganz interessant. Wir haben 3 doppelte Überraschungen. Die erste ist, wenn Peter wachen, schläft sich's gut. Ja, und Petrus hat da im Gefängnis geschlafen. Das ist die erste Überraschung eigentlich, ja, weil wenn du denkst, okay, die Exekution ist nicht mehr weit, da ist nicht so wirklich an Schlaf zu denken. Aber es ist ein richtiger, tiefer Schlaf, den Petrus hier genießt. Und wenn wir heute an Justizwachebeamten fragen würden, ob er schon Gefangene erlebt hat, die vor der Hinrichtung stehen, die würden, glaube ich, nicht so tief schlafen. Es muss irgendwie eine Ruhe diesen Petrus erfüllt haben. Und in Apostelgeschichte 5, im Vers 17 bis 19, lesen wir, dass die Apostel schon einmal so eine Situation erlebt haben, dass sie schon einmal eingesperrt worden sind. Und in der Nacht hat ein Engel des Herrn die Türen des Gefängnisses geöffnet und führte die Apostel heraus. Das lesen wir in Apostelgeschichte 5 schon und Petrus war da dabei. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich erinnert haben an diese Situation, das war noch nicht so lange her. Und wahrscheinlich, das vermute ich auch, dass er den Psalm 107 als gläubiger Jude sozusagen gekannt hat. In Psalm 107 steht: Sie sollen Jahwe loben für seine Gnade, für seine Wunder, die er an Menschen tut, denn er hat den Verdurstenden zu trinken gegeben, den Hungernden gute Nahrung verschafft, die in Dunkelheit und Finsternis lebten, gefesselt in Elend und Eisen. Sie hatten den Worten Gottes getrotzt und den Rat des Höchsten verachtet. Nun beugte er sich durch harte Schläge ihren Trotz. Sie lagen am Boden und niemand half. Sie schrien Jahwe in ihrer Not. Der rettete sie aus ihrer Bedrängnis, führte sie aus dem tiefen Dunkel heraus und zerriss ihre Fesseln. Ja, da geht es auch um Befreiung in dem Psalm 107. Ab Vers 8 steht es. Und das hat Petrus wahrscheinlich auch gewusst. Vielleicht hat ihm das diese Ruhe geschenkt. Er war in Gottes Hand. Und wir sehen jetzt einen Menschen schlafen, bei dem wir Wachsein erwarten, ja, der vor der Exekution steht, und andere finden wir wachend, bei denen wir eigentlich erwarten, dass sie schlafen. Nämlich während Petrus streng bewacht im Gefängnis saß, Vers 5, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Und es sind die Beter im Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Und was hält sie wach? Diese bevorstehende Hinrichtung von Petrus, weil er jetzt im Gefängnis ist. Und sie glauben, da wird doch nicht das Gleiche passieren wie mit dem Jakobus. Und sie beten inständig, unablässig, anhaltend. Ja, wir wissen nicht, wie lange, wie viele Tage und Nächte, inständig, also wirklich anhaltend, so ein Gebetsrat wahrscheinlich, sie haben sich abgewechselt, ja, dass wieder manche schlafen können, dann haben die anderen gebetet. Also wirklich inständig haben sie Gott befleht. Unablässiges Beten. Wir wissen nicht, vielleicht haben sie das bei Jakobus auch gemacht, das steht nicht da. Ja? Aber Jakobus wurde ermordet. Ja? Und das ist ein interessanter Punkt. Ja? Warum hat, wenn sie vorher schon gebetet haben, warum hat Gott da nicht eingegriffen? Möchte man sich vielleicht fragen. Ja? Warum wird der eine geheilt von seiner Krankheit, warum wird der andere nicht geheilt von Krebs zum Beispiel, ja, für den er auch betet? Gott ist Gott. Er ist Herr. Er hat es in der Hand. Und das Wichtige ist, dass wir vertrauen. Dass wir vertrauen, dass er trotzdem alles in der Hand hat. Und er hat dich in der Hand, er hat uns in der Hand, er hat diese Situation in der Hand. Und das Wichtige, was wir hier lernen können, ist, dass das unablässige Beten praktisch beim Zähneputzen, beim Autofahren, in der Arbeit, wenn du nicht schlafen kannst, unablässig, wenn du Dinge hast, die dich bewegen. Ja? Wenn du jemanden hast, der sagt, okay, bitte bete für mich in der Situation, mir geht es nicht gut. Und dann ist dieses unablässige Beten wichtig. Und der Mordplan des Herodes lässt eben die Gemeinde an keinen Schlaf denken. Und der Druck wird immer größer. Und bei den Christen sozusagen, bei der Gemeinde, war Schlaf zu erwarten und sie bleiben wach. Mir ist da Dietrich Bonhoeffer eingefallen, der auch im Gefängnis war, der auch vor der Hinrichtung stand, 1944 in der NS-Zeit, der inhaftiert wurde und der eben im Gefängnis dieses Lied, dieses bekannte Lied von guten Mächten wunderbar geborgen geschrieben hat. Ja, auch er war geborgen im Herrn. Vielleicht eben, wahrscheinlich hat für ihn auch eine Gemeinde gebetet. Gott schenkt die Gewissheit, die Geborgenheit, dass du nicht tiefer fallen kannst als in seine Hand. Und Das hat Petrus wahrscheinlich auch gespürt und erlebt. Und das bringt Ruhe und Gelassenheit in jede Situation. Auch wenn es wirklich so kritisch und brenzlig wird. Ja? Und ich glaube, keiner von uns hier hat das schon jemals erlebt. Oder vielleicht kennt jemand einen oder eine Person, die sowas schon erlebt hat. Aber wichtig ist, dass wir hier mitnehmen, dass anhaltendes Gebet im Leben von Christen wichtig ist. Das Gebet, was bewirkt. Es hat bewirkt in dem Fall, dass Gott eingegriffen hat. Es bewirkt aber vorher noch viel mehr in den Betenden. Ja, Gott verändert zuerst immer mich, wenn ich bete. Und nicht die Situation. Das kommt erst vielleicht später. Ja, aber Gebet bewirkt zuerst etwas in mir. Nämlich diese Beziehungspflege mit dem allmächtigen Gott. Und das ist, was er auch will. Diese Beziehungspflege mit seinen Kindern. Ja, das will er. Wenn Beter wachen, schläft sich's gut. Hast du jemanden, mit dem du wachen kannst im Gebet, mit dem du Zeit verbringen kannst im Beten, unablässig? Idee, das zu tun, vielleicht umzusetzen in der nächsten Zeit. Gegen die Macht des Schwerts gibt es die Macht des Gebets. Gegen die Macht des Schwerts gibt es die Macht des Gebets. Und wenn Beter wachen, kehrt Frieden ein. Petrus hat so einen Frieden gehabt, dass er eben schläft. Und Gott greift hier ein. Denn Vers 7, plötzlich stand ein Engel des Herrn vor ihm und ein helles Licht erfüllte die Zelle. Das heißt, wenn Beter wachen, kehrt Licht ein. Ja, in diese Dunkelheit der Zelle, das kann man sich gar nicht vorstellen, da ist aber wirklich das schwärzeste Schwarz, da war es wirklich dunkel. Oder vielleicht irgendwo eine Fackel im Eck, ja, aber da war es wirklich dunkel. Und es kehrt auf einmal Licht ein. Dieser Engel des Herrn steht da und die Zelle ist voller Licht erfüllt. Und der Engel stößt Petrus an und muss ihn wirklich rütteln, damit er aufwacht. Ja, also der hat wirklich tief geschlafen. Steh schnell auf, sagt er. Und in dem Moment sind die Ketten abgefallen. Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an, befahl der Engel. Und Petrus hat's getan. Er hat gar nicht gewusst, was da abgeht. Er hat's einfach getan. Und wirft den Mantel über, also er soll sich noch anziehen. Und Petrus folgte ihm hinaus. Doch er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was er mit dem Engel erlebte. Er meinte zu träumen, er hat geglaubt, er träumt. Aber es war wirklich. Petrus wird in die Freiheit geführt. Und es geht das eiserne große Tor auf und plötzlich sind es draußen, der Engel und Petrus. Und dann ist der Engel weg. Jetzt kam Petrus zu sich, Vers 11. Nun weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel geschickt hat, sagt er. Er hat mich vor Herodes gerettet und dem, was die Juden sich erhofften. Nämlich, dass er umgebracht wird. Das heißt, das Tor, was so fest verriegelt war, ist so ganz einfach aufgegangen von dem Gefängnis. Und dann, wo geht er hin? Was ist naheliegend? Als ihm das klar geworden war, ging er zum Haus der Maria, der Mutter von Johannes Markus. Dort waren viele zusammengekommen, um zu beten. Er geht zu seinen Geschwistern. zu seinen Glaubensgeschwistern in die Gemeinde, wo er gewusst hat, die beten. Für ihn, für die Situation. Die Gemeinde hat sich dort getroffen, ja, das war ihr Versammlungshaus. Und Petrus klopft an die Tür im Hofeingang. Und dann kommt eine Dienerin, eine Sklavin, eine Magd, die Rode, und sie schaut nach, wer ist da. Und sie hört die Stimme von Petrus, erkennt ihn und rennt ins Haus und ruft, es ist Petrus. Petrus steht vor dem Tor und hat gar nicht aufgemacht. Vor lauter Schreck, ja, rennt einfach zurück und erzählt es freudig. Und drinnen wird sie für verrückt erklärt. Du bist nicht ganz bei Verstand. Du bist doch verrückt. Ja, du träumst doch, sozusagen. Doch sie behauptet steif und fest, dass es Petrus sei. Da meinten sie, dann ist es halt ein Engel, sozusagen. Ja. Aber Petrus klopft weiter, er hört nicht auf, er ist hartnäckig, bis sie schließlich aufmachten. Als sie ihn sahen, gerieten sie vor Staunen außer sich. In diesen Versen sehen wir die zweite Doppelüberraschung. Wenn Riegel aufbrechen, klemmen Herzenstüren. Wir haben hier zwei Türen. Die eine Tür, die Gefängnis, diese schwere eiserne Gefängnistür, die öffnet sie wie von selbst. Ja, als der Engel mit Petrus da hinausmarschiert. Der hat irgendwie den Code gehabt, oder? Und dann die zweite Tür, wo er anklopft, das ist schwierig, die geht nicht auf. Die eigentlich, so wie selbstverständlich, der muss doch willkommen geheißen werden. Ja, wir beten doch eh schon so lange für das Schön, dass du da bist. Aber nein, so passiert es nicht. Interessant, oder? Wenn Riegel aufbrechen, klemmen Herzenstüren, Fesseln werden gesprengt, wo Gottes Licht hineinkommt, werden Fesseln gesprengt im Gefängnis. Als der Engel hineinkommt, kommt Gottes Licht hinein und es werden hier Fesseln gesprengt. Petrus kommt frei, nicht durch seine eigene Leistung, nicht durch seine eigene Kraft. Diese schwere eiserne Tür geht auf und im Haus, wo sie sich versammeln, wo sich die Gemeinde versammelt, diese Tür geht nicht so leicht auf. Und das Haus ist das Haus vom Johannes Markus. Ja. Die Maria lebt auch dort. Von ihrem Mann hören wir eigentlich wenig. Sie wird eigentlich nach ihrem Sohn benannt, der Johannes Markus. Von dem werden wir später noch mehr hören. Der ist dann auch der Schreiber des Markus-Evangeliums. Diese Familie spielt eine wichtige Rolle in der damaligen Gemeinde. Und Petrus weiß eben genau, wohin er geht. Und er denkt, ah, da werde ich sicher locker reinkommen, die werden wir sicher gleich aufmachen. Und er klopft und klopft. Ja, und das ist schon eine interessante Situation. Die erste schwer zu öffnende Tür öffnet sich im Nu, die Gefängnistür. Und bei der zweiten Tür gibt es eine Geduldsprobe. Der ist sicher einige Minuten da gestanden und hat geklopft, bis ihm endlich geöffnet worden ist. Gott tut das scheinbar Unmögliche, er macht diese Gefängnistür auf, wie von nix. Ja. Mit so einer Leichtigkeit, diese Wachen, diese 16 Wachsoldaten, lässt er sowas von auf der Seite stehen. Aber wie schwer gehen oft Herzenstüren auf? Wie schwer können wir Gottes Tun, Gottes Einschreiten, Gottes Eingreifen erwarten? Die haben ja gebetet dafür, oder? Dass der Petrus Vielleicht haben sie nicht geglaubt, dass er sogar freikommt. Ich weiß nicht, wofür sie genau, das wissen wir nicht, sie haben gebetet für die Situation. Und dann beten sie und dann tritt es wirklich ein und sie glauben es nicht. Interessant, oder? Kennst du das auch? Dass du für was betest, inständig und unablässig, anhaltend, und dann tritt es ein und dann sagst du, glaube ich nicht. Und genau in der Situation waren sie. Ja, sie beten für eine Sache, inständig flehen sie zu Gott und dann sagst du, bist doch verrückt geworden. Wie kannst du das sagen? Das muss ein Engel sein, das kann nicht der Petrus sein. Wie kleingläubig sind wir oft? Ertappen wir uns dabei, dass wir Gottes Taten, Gottes Einschreiten, Gottes Möglichkeiten gar nicht so sehen? Es kommt nicht auf unseren Glauben an, auf unsere Größe unseres Glaubens, sondern auf die Größe Gottes. Und die Größe Gottes ändert sich nicht. Die ist unveränderlich, er ist immer der Gleiche. Auch wenn unser Glaube so klein ist, wie ein Senfkorn vielleicht. Ja? Hauptsache, er ist da. Wie oft klemmen bei uns Herzenstüren? Und wie oft passt unser Kleinglaube nicht zusammen mit Gottes Plänen, mit Gottes großartigen Plänen? Spurgeon hat einmal gesagt, wenn Gott seine Kinder überraschen will, muss er nur ihre Gebete erhören. Er hat irgendwas für sich. Ja? Man ist dann so überrascht. Boah, es ist wirklich eintreten. Ja, kein Wunder, man hat ja dafür gebetet. Das ist oft kein guter Ausweis, kein gutes Zeugnis für unseren Glauben. Genauso eben wird hier diese Rode für verrückt erklärt. Aber sie lässt sich nicht beirren. Sie sagt, na, es ist Petrus. Glaubt's mir. Du hast wohl den Verstand verloren. Und Petrus hat weiter geklopft. Wir brauchen diesen kindlichen Glauben. Ja, und Jesus ermutigt uns, am Vorbild der Kinder diesen Glauben zu haben. Er ermutigt uns, mit kindlichem Glauben Großes von Gott zu erwarten. Deswegen gibt es in der Bibel so viele Aufforderungen dazu. Ja, es gibt dieses nette Beispiel, wo sich eine Gemeinde versammelt, es ist Sommer, es ist Trockenheit und es hat schon monatelang nicht geregnet. Und die Gemeinde hat zu einem Bittgottesdienst für Regen eingeladen. Und diese Not hat viele getrieben, sich zu versammeln und zu beten, dass endlich Regen kommt. Und die Kirche füllt sich mit den Leuten und der 5-jähriger kleiner Bub kommt. Ja, draußen ist staubtrocken und heiß und der kleine Bub kommt mit dem Regenschirm. Und der ältere Herr sagt, was willst du mit dem Regenschirm? Und der sagt, ja, es ist doch Bittgottesdienst für Regen. Da brauche ich den Schirm, wenn ich heimgehe, sozusagen. Ja, also dieser kindliche Glauben, einfach zu Gott zu kommen und mit Erwartungen zu bitten, mit Erwartungen zu beten. Geht es nicht in der Arbeit im Reich Gottes auch oft wie mit diesen beiden Türen? Manchmal geht eine Tür nur schwer auf, während der andere leicht aufgeht. Bei der einen muss man Geduld haben, die andere öffnet sich leicht. Hier ist es unvorstellbar für uns, wie Petrus da freikommen könnte, weil Gott eingegriffen hat. Und dann hat Petrus geklopft und die Tür ist schwer aufgegangen. Und die Soldaten, die waren entsetzt, denn sie haften persönlich für den Gefangenen. Wenn Riegel aufbrechen, klemmen Herzenstüren. Und Petrus hat dann für einige Zeit auch die Stadt verlassen. Ja, und dann lesen wir dann später, wie es dann weitergegangen ist. Wie geht's weiter mit Herodes? Herodes war skrupellos und hat dann die Wachen exekutieren lassen, weil sie nicht dafür gesorgt haben, dass der Petrus da gefälligst drin bleibt. Ja. Und dann hat Herodes ein tragisches oder dramatisches Ende. Das ist die dritte, das haben wir gerade gehabt, mit Gottes großen Taten rechnen. Und die dritte Doppelüberraschung ist, wenn Gottes Wort läuft, straucheln Feinde. Gottes Wort läuft hier in der Gemeinde und auch schon bei den Heiden. Ja? Und das Ende des Herodes lesen wir ab Vers 20. Herodes ist im Streit mit den Bewohnern von Tyrus und Sidon und ja, er hält dort eine feierliche Ansprache, legt sein königliches Gewand an und die Menge schrie und war begeistert, so spricht Gott und nicht ein Mensch. Und in diesem Augenblick schlug ihn ein Engel des Herrn, wieder ein Engel, weil er sich als Gott verehren ließ. Das heißt, er hat sich versucht, mit Gott auf eine Stufe zu stellen. Und dann verendet er kläglich. Von den Würmern zerfressen verendete er. Das ist das Ende vom Herodes Agrippa. Und das Erstaunliche ist, Gottes Wort läuft. Ja? Es wird weiter und weiter verkündet. Und Feinde, die versuchen, die Gemeinde auszurotten, zu vernichten, straucheln selber. Weil Gott greift wieder ein durch einen Engel. Welche Eigenschaften hat dieser Herodes? Er verschließt seine Augen komplett vor Gottes Wirken. Ja, er muss ja gesehen haben, dass dieses Freikommen von Petrus nicht gewöhnlich war. Aber er verschließt komplett seine Augen vor Gottes Wirken. Er ist hart, grausam, rücksichtslos gegen andere Menschen. Er will sich im eigenen Stolz baden und er will sich im eigenen Stolz sonnen. Er hat sein schönstes Kleid angezogen, seine Robe übergelegt, auf den Thron sozusagen gesetzt und beginnt die Rede und ist voll verblendet und verblendet auch das Volk. Und dann stirbt er qualvoll. Das ist dann dieses dramatische Ende von dem Herodes Agrippa. Am Anfang scheint Herodes übermächtig. Man glaubt, er kann alles tun. Jakobus, zack, beseitigt. Petrus, zack, im Gefängnis. Aber so leicht geht's nicht. Er kann doch nicht so leicht alles tun, weil er ist nicht Herr. Es gibt was, es gibt wen, der höher ist. Es gibt eine Instanz, die höher ist. Der lebendige Gott. Auch dieser Herodes muss sich vor diesem lebendigen Gott verantworten. Und so endet er qualvoll. Wenn Gottes Wort läuft, straucheln Feinde. Das ist ein Trost für uns. Ja, auch wir erleben es hier Gott sei Dank nicht, Verfolgung, aber in anderen Ländern werden heute Christen verfolgt. Da wird genau so verfahren, wie es damals eben mit Jakobus und Petrus war. Die werden eingesperrt, ermordet, unterdrückt, verfolgt. Und andere gibt es eben, und wir sind herausgefordert, dafür zu beten. Ja? Christen, die für verfolgte Christen beten. Und ein Trost ist, für uns wie für jene auch, die Verfolgung erleben, es gibt einen Gott, der größer ist, der das in der Hand hat, ja? Und den wir vertrauen dürfen. Und die Apostelgeschichte ist so spannend, weil da alles zusammenkommt, diese Freude, dieses Leid, dieses Erleben, ja, dieses Geschichtsbuch ist einfach so voll von diesen Erlebnissen, die die Apostel hatten, mit dem lebendigen Gott, der heute auch so wirken kann. Interessant ist noch, das lesen wir aber dann später noch im Kapitel 13. Ja, Barnabas und Saulus müssen auch dabei gewesen sein, weil die haben ja diese Geldspende an die Gemeinde in Jerusalem überbracht. Ja, und die waren auch dabei. Ja, und das lesen wir dann im nächsten Block, wenn wir uns weiter mit der Apostelgeschichte beschäftigen. Ich möchte nochmal zusammenfassen, wenn Beter wachen, schläft sich's gut? Hast du jemanden, der für dich betet, für den du beten möchtest? Und erlebst du, wie Gott dir Ruhe schenkt? Wenn Riegel brechen, klemmen Herzenstüren, bitte, dass du mit Gottes großen Taten rechnest und nicht überrascht bist, wenn er sogar dein Gebet erhört. Es macht er nicht immer, aber er macht es mitunter. Und Gott macht keine Fehler. Und wenn Gottes Wort läuft, straucheln Feinde. Seinem Gericht kann sich keiner entziehen, auch Herodes nicht. Auf welcher Seite stehen wir? Und die beste Seite ist die, auf der des Höchsten, auf der Seite Gottes zu stehen. Ich bin auf der richtigen Seite, wenn du sagst, ich gehöre zu Jesus. Ja, ich möchte mit ihm gehen, ich möchte mit ihm leben, ich möchte Gemeinschaft mit ihm haben und das genießen, diese Beziehung genießen in ihm. Und der Weg mit Jesus kann manchmal ganz schön schwer sein. Ja, Jesus hat nicht gesagt, dass es bequem wird und einfach wird. Es kann schön schwer sein manchmal, aber voller überraschender Wendungen. Und das Schöne ist, mit ihm sind wir immer auf der Siegerseite. Weil er Sieger ist. Er hat den Tod besiegt. Er hat Licht in diese dunkle Zelle gelassen. Ja, wir beschäftigen uns jetzt dann mit Licht in der Adventpredigtreihe. Er sprengt Fesseln. Er befreit. Vielleicht brauchst du Befreiung in deinem Leben, in gewissen Bereichen. Ja, vielleicht gibt es Dinge, wo du sagst, okay, Herr, löse mich davon, befreie mich davon. Und in Vers 24, das Schöne ist dann noch, immer mehr Menschen hörten das Wort Gottes und kamen zum Glauben. Das Wort Gottes breitet sich aus. Es läuft. Ja, das Wort Gottes läuft und das ist das Schöne. Und darum sind wir dankbar, weil wir, wenn wir auf Gottes Seite sind, auf der Siegerseite sind. Amen.